there was something missing.
John.
Yes, Mary.
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und heute habe ich als Gästin wieder die Kati mit dabei. Hi Kati.
Hallihallo.
Ich finde es ein bisschen lustig. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Obsession? Mache ich jetzt mit dir einfach eine Cameron-Retrospektive oder
was? Nee, dann muss ich Avatar auch noch schauen, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Für die Zuhörer, die es nicht gehört haben, wir haben beim letzten Mal ja über Titanic gesprochen.
Mhm, war toll.
Ich erinnere mich an dieses Gespräch, wir waren nicht ganz einer Meinung.
Die 3 Stunden meines Lebens, die ich mit diesem Film verbracht habe, kriege ich nie wieder zurück.
Ja, und ich bin der Romantische bei uns beiden, weißt du?
Mhm, ja, da irgendwas, da die Welt ist irgendwie, ja, vor die Hunde.
Hat's dir Cameron so angetan, dass du jetzt auf die Idee kamst, ey, lass mal über Aliens die Rückkehr sprechen, oder wie kam's?
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren beide besoffen und dann haben wir uns irgendwie ausgemacht, dass es Aliens wird. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, nüchtern hätte ich da eh nicht zugestimmt.
ja, es war, glaube ich, genauso.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, aber irgendwie kam er dann auf die glorreiche Idee zu sagen, Aliens könnten wir mal machen.
Und, ja, weil ich glaube, es war Kassel und dann ging es über Aliens und ich war so, ich habe den zweiten oder generell alles außer den ersten damals noch nicht gesehen und war so, oh ja, dann machen wir den zweiten mal. Und ich so, ja, okay. Damals wusste ich ja auch noch nicht, dass der von Cameron ist, aber hey.
hast du den Terminator denn schon gesehen? Weil sonst
ja, lade ich Terminator, dich direkt noch mal ein drittes Mal. Terminator kenne ich actually, den ersten zumindest.
Terminator 2? Cameron?
Ich glaube, Terminator 2 kenne ich nicht. Lass ich mein Letterboxd befragen, aber ich glaube, Terminator 2 kenne ich nicht.
Okay, das machen wir dann mal auf Mikrofon. Dann werden wir da mal gucken, ob wir uns noch ein drittes Mal zusammensetzen.
Gott.
Genau, ihr seht es alle in der Folgenbeschreibung, ist es kein Geheimnis. Wir reden heute über Aliens, die Rückkehr. Wird von vielen vielleicht als eine der besten Fortsetzungen der Filmgeschichte betitelt. Ja, Kathi, vielleicht erstmal deine Geschichte zu Alien. Welche Teile kennst du und wie kamst du bisher um Teil 2 herum?
ganz einfach, nie geschaut. Aber nein, also ich kenne natürlich den ersten und ich bin ja auch kein, auch wenn du das nach Titanic nicht gern behauptest, aber ich bin ja auch kein Kulturbanause. Und Alien 1 ist halt einfach ein Meisterwerk. Der ist halt einfach geil und der kann halt was und der macht einfach Spaß und funktioniert immer noch, auch beim zweiten oder dritten Mal. Und ist halt einfach ein verdammt guter Film. Warum ich nie weitergeschaut habe, weiß ich nicht. Vielleicht aus Angst vor Fortsetzungen, vielleicht aus Angst vor Cameron, wahrscheinlich aus Angst vor Cameron. Und ich habe dann letztes Jahr im Kino habe ich Alien Romulus geschaut, mit dem ich meinen Spaß hatte, sagen wir es so. Also im Kino Sci-Fi generell immer geil und mit dem hatte ich einfach meinen Spaß damals. Aber ja, ich kenne auch sonst nichts und wie mir auch im Vorgespräch schon erklärt wurde, ist das ganze Alien-Franchise sowieso ein absoluter Mess und es gibt 7000 Parallelhandlungsstränge und dort was und Fortsetzungen und Prequels und Sequels, also ja, keine Ahnung. Aber ich kenne jetzt die, also 1 und 2 und Romulus.
Okay, und du sagtest Teil 1, Meisterwerk, würde ich dir voll und ganz zustimmen. Ist es dann mehr der Horroraspekt gewesen, der dich dann da so begeistert hat, oder eher der Sci-Fi-Aspekt?
Also ich bin ja eher der Sci-Fi-Typ als der Horror-Typ und einfach das Sci-Fi-Setting reicht bei mir meistens schon, dass ich Spaß an irgendwas habe. Da gehört dann nicht mehr viel mehr dazu, weil ich bin ja auch großer Star Trek-Fan und da habe ich schon ja mich durch die ein oder anderen auch nicht ganz so geilen Filme durchgeschaut, sagen wir mal so.
Da gibt es die ein oder andere.
Und das mache ich ja auch mit großer Begeisterung. Also ja, es ist dann doch eher das Sci-Fi, was mich reizt. Und ja, also Alien 1 hat halt auch einfach und diese den Art von Horror, den Alien 1 hat, finde ich auch einfach geil. Also dieses Ruhige, dass sie da nicht irgendwie mit mit viel lauter Musik oder so arbeiten, sondern das ist alles eher so, dass das halt der Horror da herauskommt, dass man nicht weiß genau, was passiert und wo das Viech gerade ist und was das als nächstes macht, das finde ich viel geiler als dann irgendwelche anderen Art von Horror.
Mhm, okay. Und also du glaubst dann eher, dass du aus Angst gesagt hast oder dass du auf Aliens nicht stehst. Oder aber hast du eigentlich im Vorfeld gewusst, dass Aliens eigentlich ein komplett anderes Genre ist?
Ja, das hat mir der Paul erzählt mal. Also ich habe dann irgendwann nochmal Alien Rewatch und da habe ich mit Paul auch drüber geredet. Und der hat dann auch gemeint, ja, dass der zweite halt also vieles, viel mehr actionlastiger ist, sagen wir mal so, als der erste auch. Und ja, das hat mich wahrscheinlich alles ein bisschen abgestreckt, aber hey Kühne, für dich und deinen Podcast mache ich doch alles.
Um das vielleicht einordnen zu können, möchte ich gerne mal meine Geschichte zu Aliens, die Rückkehr erzählen, weil Grüße gehen raus an meinen Vater. Und ich hoffe, dass meine Mutter das nicht hört, weil mit ihm verbinde ich gerade ein Geheimnis, ich verrate jetzt ein Geheimnis, was wir seit 29 Jahren irgendwo geheim gehalten haben. Es war so, mein Vater war leidenschaftlicher Sammler von der Cinema. Das war so eine Filmzeitschrift. Und da habe ich dann das erste Mal so die Bilder von Alien gesehen, also von den Xenomorphen. Und dann war da eine Abbildung aus dem ersten Teil, wie das Alien aus der Brust von Kane platzt. Und da war ich noch in der Grundschule, als ich diese Bilder gesehen habe. Und jetzt muss man einfach dazu sagen, ich habe diese Bilder gesehen und habe gesagt, okay, ich muss diesen Film sehen. Ich muss ihn wirklich sehen. Und ich habe meinen Vater damit genervt ohne Ende. Und er sagt immer, du bist auf jeden Fall zu jung dafür. Das geht nicht und kann ich nicht machen. Und tatsächlich, und ich habe es auch noch hier, in dem Abschlussbuch der vierten Klasse mussten wir einen Steckbrief zu uns anfertigen, wo dann Name und Lieblingsessen und hasse nicht gesehen eingetragen worden ist und auch unser größter Wunsch. Und tatsächlich stand in diesem Buch mein größter Wunsch, dass ich Alien gucken darf. So. Ich müsste so 10 gewesen sein, als ich aus der vierten Klasse dann rauskam. Und in den Sommerferien ergab sich das dann irgendwann, dass Alien 2 und 3 im Fernsehen gezeigt wurden. Und mein Vater hat die aufgenommen. Und meine Mutter wollte irgendwie sich mit einer Freundin treffen. Das war ein Sonntagnachmittag oder so. Und sie hat wirklich gerade die Tür hinter sich zugezogen. Mein Vater kam ins Zimmer und sagte, komm jetzt mit ins Wohnzimmer. Ich zeig dir jetzt was. Wenn du es der Mama erzählst, sind wir beide tot. So. Und so ergab es sich tatsächlich, dass ich mit 10 Jahren an einem Sonntagnachmittag eingekuschelt in der Decke und irgendwelchen Chips in der Hand Alien 2 und Alien 3 geguckt habe. Und ich habe mich gefühlt wie der großartigste junge Mensch, den es jemals gab. Also, und da begann eigentlich die Faszination. Und ich traue es mich fast nicht zu sagen, als Kind fand ich Teil 3 sogar noch um einiges besser als Teil 2.
Aber hast du dann 2 und 3 vor 1 gesehen?
Ja. Ich wusste okay. nicht, was bei 1 passiert. Aber jetzt muss man ja dazu sagen, durch die Erzählung von Ripley, die ja eigentlich haargenau das erzählt, was in Teil 1 passiert ist, ist es okay. Also das kriegt man ja schon irgendwie hin. Und ich finde auch, der funktioniert ganz gut alleine. Den kannst du dir auch eben als Einzelfilm angucken. Ja, und dann war ich ein gebranntes Kind. Ne? Dann habe ich dann irgendwann den ersten nachgeholt. Und dann war ich todtraurig, als Teil 4 ins Kino kam und ich zu jung war, ins Kino zu gehen. Da musste mir mein Vater dann haarkleinst erzählen, was in Teil 4 passiert. Und als dann das Video rauskam, ja, Kathi, ich hatte noch Videokassetten besessen.
Ja, das ist traurig.
Hatte dann selbstverständlich auch die Videokassetten zu Hause. Und es war sehr, sehr schön. Auf jeden Fall war ich angefixt davon und bin eigentlich bis heute großer Fan. Nicht aller Filme, aber...
Ich habe auch eine Alien-Anekdote, wenn du magst.
Ja, gerne, her damit.
Also, aber ich war letztes Jahr in der Schweiz und ich war in diesem Alien-Café von dem... Da gibt's so ein Café, was so mit den ganzen Xenophoben und den ganzen Props und so eingerichtet ist.
Okay.
Das ist schon ziemlich geil. Es ist schon wild, das ist schon sehr verstörend, aber ist schon geil.
Vielleicht doch mal ein Grund, in die Schweiz zu fahren. Ja, genug der Anekdoten. Lass uns ein bisschen über den Film sprechen, weil wir haben auch im Vorgespräch, du hast mir selber noch nicht gesagt, wie dir Aliens gefallen hat. Wenn es tatsächlich auf dem Planeten Menschen geben sollte, die diesen Film auch nicht kennen und die hier zuhören, würde ich gerne einmal ganz kurz noch die Inhaltsangabe vorlesen und dann steigen wir doch einfach mal direkt ein. Also, worum geht's in Aliens, die Rückkehr? Die einzige Überlebende des Nostromo-Massakers, Ripley, wird nach 57 Jahren Kälteschlaf zufällig auf einer Raumstation entdeckt. Nach der Regeneration berichtet sie den Verantwortlichen dort von den Geschehnissen auf dem Planeten LV-426, erfährt aber zugleich, dass sich Siedler auf der dunklen auf diesem dunklen Stern befinden, der mit hochmoderner Technik für Menschen bewohnbar gemacht wurde. Schon bald bricht jeglicher Kontakt zur Kolonie ab. Ripley wird zusammen mit einer Einheit der Armee losgeschickt, um sich der Sache anzunehmen. Ja. Es war so, bei Titanic war ich ja eher erstaunt, dass du nicht so begeistert warst. Deswegen jetzt meine allererste Frage. Wie hat dir Aliens gefallen?
Also, es wird keine Katastrophe über Titanic. Ich fand den, wenn ich ehrlich bin, fand ich den okay. Also ich fand den nicht absolut scheiße, aber ich fand den auch nicht absolut geil. Ich habe den jetzt vor einer Woche oder so geschaut und seitdem denke ich drüber nach, wie ich den eigentlich fand. Und ich glaube, die Antwort ist, ich fand den einfach okay. Und das auf die beste Art und Weise, glaube ich. Also ich finde, das ist nicht das meiste Werk, für den du ihn hältst, weil 5 Sterne kriegt er bei mir nicht. Aber ich finde den auch nicht schrecklich, dass ich sage, das geht gar nicht, was da passiert. Und das kann ich alles gar nicht ab. Ich bin da halt so irgendwo in der Mitte drinnen, schätze ich. Es gibt einiges, was mir gefällt. Also ich finde immer noch, dass die Aliens fantastisch ausschauen und so. Es gibt aber auch einiges, was mich wirklich nervt. Das sind vorne heran mal diese Marineinheit, wo ich einfach echt froh war, wenn jeder einzelne von denen tot war, weil die haben von Anfang an, hätte ich die am liebsten alle gegen die Wand klatscht, so wie sie da gestanden sind. Aber gut, darüber können wir später noch mehr reden.
Definitiv.
Und ja, also wie gesagt, ich finde den okay. Ich hatte teilweise meinen Spaß damit, teilweise waren aber echt Sachen drinnen, wo ich kopfschüttelnd vom Bildschirm gesessen bin und so war. Warum tue ich mir das schon wieder an hier?
Okay. Ich merke schon, die Gespräche mit dir sind immer etwas. Nein, ich finde es aber sehr, sehr schön, wenn wir nicht zwangsläufig der gleichen Meinung sind, weil wir einfach mal, ja, auch mal herauskriegen müssen. Ich habe ihn als 10-Jähriger gesehen und bis heute zieht sich natürlich auch dieser nostalgische Aspekt dabei. Wobei, ja, lass uns ein bisschen über den Film sprechen. Ich glaube, das ist am einfachsten, um so ein bisschen herauszufinden, wo du eventuell Probleme da drin siehst. Wie ich schon sagte, der Film wird von vielen als beste Fortsetzung gesehen, hat alleine auf Letterboxd eine Bewertung von 4,1 bei einer Million Bewertung.
So, das muss aber passiert sein, bevor Panic 2 existiert hat, oder? Also ja, obviously. Weil es gibt keine bessere Fortsetzung als Paddington 2, aber okay.
Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon für Kati und meine Einladung an sie.
Das ist nicht nur meine Meinung. Das sagt auch Nicolas Cage in Massive Talent. Er findet auch, dass Paddington 2 ein genialer Film ist. Egal, gut.
Weißt du, alleine deswegen werde ich Paddington 2 gucken, um dir zu schreiben, dass es Unrecht ist. Aber
ja, schau mir in die Augen und sag, dass der Film scheiße ist.
Hand drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann mache ich das. Bis dahin habe ich den gesehen.
Perfekt, ja.
Er war natürlich ein Bombenerfolg. Bei einem Budget von 18,5 Millionen hat er irgendwo zwischen, die Zahlen sind da nicht ganz so eindeutig, zwischen 131 und 183 Millionen wieder eingespielt.
Ja, okay, 183
Millionen sind wahrscheinlicher. Und vielleicht mal vorab, was mir an dieser Fortsetzung gefällt und warum ich es verstehe, warum es so gewertet wird. Ich finde, Aliens ist ein komplett anderer Film als Alien.
Ja,
und
das kann ich so beschreiben.
Ich mag es eben dabei, dass eben keine Reproduktion des Ganzen ist, weil ich meine, im Zuge des Erfolgs von Alien, der sogar noch erfolgreicher war, ich glaube, der hat bei 10 Millionen 187 Millionen eingespielt. Es gab ja Unmengen und wirklich Unmengen an Rip-Offs und an Alternativfilmen, die dazu rauskamen. Das meiste eher Schrott. Also, wer kennt nicht Mutant, das Grauen aus dem All oder Planet des Schreckens? Ne?
Klingt alles nach hochwertigen Produktionen.
Wenn du auf Trash stehst, wird es dir gefallen, tatsächlich.
Ja, wie gesagt, Trash nur mit Hein.
Okay. Ich finde einfach, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist, dass gar nicht drauf gesetzt wird, zu sagen, okay, wir haben ja ein Meisterwerk und wir müssen das jetzt in irgendeiner Art und Weise genauso fortsetzen, wie es eben der erste Teil gemacht hat, sondern dass hier einfach gesagt wird, okay, wir behalten die Hauptfigur, wir behalten das Wesen selber, wir haben eventuell noch den gleichen Planeten, aber ich würde Aliens nicht mal ins Genre oder nicht zwangsläufig ins Genre Horrorfilm einordnen, sondern würde wirklich sagen, okay, wir haben hier einen ganz klassischen Sci-Fi-Action-Film und bei Alien ist es ja tatsächlich mehr Sci-Fi-Horror. Und das hat für mich schon so viele Pluspunkte, weil wie viele Fortsetzungen kenne ich, die haargenau das gleiche abspielen wie der Vorgängerteil. Und hier bekomme ich einfach was komplett anderes geboten.
Ja, das kann ich verstehen. Also ich kann verstehen, dass man es gut findet, dass er was anderes macht. Aber es ist halt, ich weiß nicht, das ist halt dann irgendwie so eine Blaupause, so ein typischer, oh ja, wir haben hier was und wir schießen jetzt einfach mal auf alles, was sich irgendwie auch nur im geringsten bewegt. Und dann schauen wir mal weiter. Und solange es laut Bumm macht und viel Bumm macht und Feuer, ist es gut.
Okay, spannend. Weil ich hab jetzt bei der Sichtung das Gefühl gehabt, Aliens hat eigentlich nur drei große Actionsequenzen.
Und ja, aber es ist trotzdem immer viel mit. Also, es geht schon viel kaputt und es passiert schon viel in den, also die ganze Zeit. Und das ist doch alles auch schon sehr actionlastig.
Klar, also du hast eben die ganze Zeit eine Grundanspannung. Alleine dieses Nichtwissen, wo halten sich die Viecher gerade auf? Sind sie gerade da? Sind sie in der Nähe? Sind sie nicht in der Nähe? Und natürlich das Spiel gegen die Zeit, dass dieser ganze Komplex ja irgendwann dann auch in die Luft fliegen soll, hat natürlich immer eine Grundspannung. Also das muss man dazu sagen. Du hast ja die Kinofassung gesehen.
Ja, genau.
Und die ist ja schon mit 137 Minuten nicht gerade kurz. Aber selbst im Director's Cut mit 154 Minuten, ich find's einfach geil, dass zu keiner Sekunde so wirklich Langeweile auftaucht.
Also, ich muss sagen, dass dieses Ding in die Luft fliegen soll, das hat mich völlig kalt gelassen. Da kam bei mir gar keine Spannung auf. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich das so, ja, okay. Ich meine, was wollen sie denn machen? Aber, aber okay. Wie gesagt, es gab da auch Sachen, die für mich funktioniert haben. Also, zum Beispiel die eine Szene im, wo sich die Ripley mit dem Kind da niederlegt und dann der sie da alle dann übers Ohr haut, weil er unbedingt Geld machen will.
Burke. Carter Burke.
Burke, ja genau. Und der ihr halt die Waffen wegnimmt und die Xenomorphen da rein, also rauslässt. Das hat schon ein paar geile Momente dann. Also, auch wenn es ein bisschen lächerlich ist, wie der Hicks sich dann durch dieses Glas wirft und das dort zerbricht, aber okay, das nehme ich so hin. Und der Kampf dann dort drin finde ich auch gut und alles. Aber ja, ich finde, da gibt's auch vieles, also vor allem auch viele Tode, finde ich, sind einfach so komplett unspektakulär in diesem Film. Das sind irgendwie so viele Leute und so viele Leute, die sterben, dass es dann. Ja, dieser Burke stirbt ja auch einfach. Heißt der Burke? Nein, wie heißt der jetzt?
Naja.
Burke, ja. Der stirbt ja auch einfach nur. Er dreht sich um, oh, da ist ein Alien, Chuck tot, das war's. Also da ist auch gar keine. Da kam bei mir irgendwie kam so wenig Spannung teilweise auf. Wer ist da jetzt lebend raus? Macht und wer nicht, weil das alles immer so unspektakulär war, wenn die dann wirklich draufgegangen sind.
Okay, lass uns bei dem Aspekt bleiben. Finde ich interessant. Carter Burke sollte auch eigentlich nochmal auftauchen in dem Film.
Ja, das genau so schaut es auch nämlich aus, weil man das auch, glaube ich, nie explizit sieht, dass er wirklich stirbt von dem Alien. Man sieht nur so, oh ja, okay, er, da ist das Alien, man kann sich denken, was passiert.
Genau, also es ist so, dass er eigentlich später, wenn Ripley nach Newt sucht, unten in diesen, auch in diesen Kokon eingewebt ist und Ripley ihn dann tötet.
Ja, okay. Und
ich finde sehr, sehr gut, dass sie es nicht gedreht haben, weil ich möchte nicht, dass Ripley eine Heldin ist, die aus Rache jemanden tötet. Will ich nicht.
Ja, verstehe ich, ja.
Und wir müssen gleich auf jeden Fall über Ripley und Sigourney Weaver sprechen, aber wir bleiben mal bei den Toten, weil ich finde es einen spannenden Aspekt auf jeden Fall, wie der Film das angeht, weil so gut wie keiner stirbt so einen richtigen Heldentod. Oder, also die sind einfach weg. So, ja. Da fliegt was in die Luft, da fliegt dann die Munition in die Luft. 4 Leute von denen sind tot. Wir haben dann irgendwelche, die dann so aus der Handlung einfach rausgerissen werden. Und dann wird gesagt, sie leben noch, aber die tauchen auch nie wieder auf. Und ich finde es erfrischend, immer noch erfrischend, das zu sehen und dass nicht jeder noch diesen Tod hat und wenn ich euch noch helfen könnte und fürs Team.
Ja, aber darum geht es mir gar nicht. Also es geht mir gar nicht darum, dass sie alle irgendwie einen Heldentod sterben müssen oder so. Aber es ist einfach, also dieser ganze Marienkorb da, mit dem sie dahin fliegt, wie schon gesagt, die sind mir alle komplett am Arsch gegangen. Also ein Großteil von denen, die fand ich wirklich einfach nur anstrengend. Und wir sind dann das erste Mal in diesen Alien-Unterschlupf da gehen, wo ja auch irgendwie die Hälfte von den Leuten schon drauf geht, war ich echt froh darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich die Hälfte von den Leuten nicht noch den restlichen Film durchdrucken muss. Aber auch dort habe ich mir gedacht so, ja okay, der eine fliegt halt da jetzt runter, der eine wird da verbrannt, aber wie gesagt, es geht mir da nicht darum, dass sie sich irgendwie dann für das große Ganze opfern müssen oder so, sondern dass das alles ein bisschen schnell geht und alles so, oh ja, tot, 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 passt, danke, tschüss, zum nächsten.
Da kommen wir, glaube ich, nicht zusammen.
Fand ich ein bisschen komisch halt, ja.
Ich finde genau das, also wir haben in Alien 1 gesehen, das Viech hat, es waren, glaube ich, 8 auf der Nostromo, ne? Ja, ich meine ja. Und der hat auf jeden Fall alle auf der Nostromo ohne große Probleme einfach getötet, so weg. Ja. Und ich finde es eigentlich nur die logische Konsequenz zu sagen, okay, ich glaube, es waren 132 Leute in der Kolonie, die dort waren, also müssten rein theoretisch 132 Aliens circa da sein, die machen kurzen Prozess mit denen. Die kommen mit ihren dicken Waffen an und was du auch sagst, ich glaube, manche Rollen sind auch bewusst etwas überspitzt und vielleicht auch schon fast nervig geschrieben. Weil sie ja die ganze Zeit davon ausgeht, ja, wir haben keine Probleme, und wir töten alles und wir sind eh die Geilsten. Und ich finde es richtig cool zu sagen, okay, nee, seid ihr nicht. Ihr habt ein großes Maul, ihr habt die dicken Waffen, aber am Ende habt ihr hier eine Bedrohung, die ihr einfach auch nicht kontrollieren könnt oder besiegen könnt. Und ich finde das einen interessanten und auch spannenden Ansatz eigentlich.
Ja, also das kann ich verstehen, aber das passt irgendwie nicht zu dem, was aufbaut wird. Das passt nicht zu dem, was der Film irgendwie machen oder sein will. Weil dann sei nicht so actionlastig, wenn du das anders verkaufen willst. Dann suggerier mir nicht, dass da jetzt irgendwie der große Showdown kommt, wenn das dann nicht passiert. Dann mach's spektakulär und zeig trotzdem, dass sie absolute Losers sind.
Ja, okay. Also ist ein interessanter Punkt, über den ich nie nachgedacht habe, weil für mich ist das eben dieses einfach das Gegebene. Und mir hat das irgendwie ziemlich gut gefallen, diese komplette Planlosigkeit, auch dieser Lieutenant, der dann da ist, der nicht mal mehr Befehle geben kann.
Ja,
der weiß sowieso keiner, was sie machen sollen. Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Der ist sowieso, also der, ja, den hätten sie gleich zu Hause lassen können auch, wäre für alle besser gewesen. Naja, egal.
Aber auch da, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber ich finde es auch da einfach einen schönen, ja, es ist kein Twist, aber eine schöne Sache in seinem Charakter, dass er ja am Anfang, er wird ja dann ausgenockt, als sie dann da die Rettungsmission da übernehmen. Und als er aufwacht, geht er ja auch direkt hin zu Ripley und zu Hicks und sagt, pass auf, ich habe Scheiße gebaut, das hat alles nicht so funktioniert. Und er wird ja am Anfang so ein bisschen vielleicht so als böser Gegenspieler dargestellt und kann sich dann ja rehabilitieren. Finde ich ganz nett. Also,
ja, ich finde es auch geil, dass er einfach ausgenockt wird, weil er einen Stein am Schädel kriegt. Das fand ich echt lustig. Da habe ich laut gelacht, wie er da einfach so den Ziegelstein am Schädel kriegt und dann in Ohnmacht fällt. Das fand ich wirklich lustig.
Lass uns über Ripley reden.
Ja, gerne.
Vielleicht ist Sigourney Weaver, ich glaube schon, dass es auch andere weibliche Action-Ikonen vorher gab, aber ich glaube, sie ist eine der prominentesten. Und ist vielleicht auch diejenige, die Figur der Actionheldin dann auch so ein bisschen ins Mainstream-Kino gehoben hat. Wie hat's dir gefallen, dass eben, sagen wir es mal so, Ripley war ja im ersten Teil lange, lange Zeit Nebencharakter. Ja. Und jetzt ist sie ja wirklich nicht nur Hauptdarstellerin, sondern auch wirklich eine Badass-Bitch.
Ja, das war's im ersten aber auch schon.
Ja, also wie gesagt, ich will ihre Rolle im ersten nicht runterspielen, aber ich glaube, Aliens, die Rückkehr hat einfach diese Figur noch mal geformt. Und spätestens, wenn sie am Ende dann mit dieser selbstgebauten Waffe dann da noch lang rennt und die Alien eins nach dem anderen da abknallt, ich glaube, das hat sie wirklich zur Action-Ikone hervorgerufen, oder nicht?
Ja, also Ripley einfach generell ein cooler Charakter, auch im ersten Teil schon. Und dass der Film halt damit anfängt, dass sie sich in einem Raum voller alter weißer Männer als verrückt erklären lassen muss, weil ihr niemand glaubt, was passiert ist, ist auch für die damalige wie für die jetzige Zeit leider sehr bezeichnend, aber okay. Und natürlich glauben sie erst dann, wenn der Kontakt zur Kolonie abbricht, und auf einmal muss sie dann den Tag oder die Welt retten, weil auf einmal können sie die nicht mehr. Naja, okay. Nehmen wir es so. Aber ja, also.
Ja, aber sie kannte ja die Gefahr.
Ja, sie kann also die
Gefahr. Sie ist ja die Einzige, die da.
Es glaubt ihr halt ja keiner. Einzige,
nee, natürlich nicht.
Das ist halt das Ding. Und dass ihr dann erst geglaubt wird, wie es dann heißt, oh, der Kontakt ist abgebrochen. Wir haben da diese Verrückte, die man gemeint hat, das sind Aliens. Vielleicht glauben wir dir jetzt doch. Weil sie ja auch ihren ganzen, also ich weiß nicht, was sie hatte, Offizier oder so, keine Ahnung, Status, und so verliert sie ja alles, nachdem sie da ja zurückkommt, weil sie ja eigentlich so gut wie für verrückt erklärt wird. Aber ja. Und ja, es ist halt einfach, also A, ein cooler Charakter, und B, wie du schon gemeint hast, absolut badass darinnen. Und auch wie sie dann, wir haben schon über den Lieutenant geredet, der jetzt nicht so die Befehls... Macht hat er schon, aber nicht so gut darin ist, Befehle zu geben. Und wie sie dann halt auch das Ruder komplett an sich reißt und actually auch das kann und Befehle geben kann und die Leute rausholt, ist schon ziemlich cool. Und dass dann Leute auch, bis auf den Burke halt, weil er einfach ein Trottel und nur auf Geld aus, sie dann auch tatsächlich respektieren und ihre Befehle annehmen, fand ich schon ganz cool dann so. Also, wie gesagt, ich finde Ripley einfach einen geilen Charakter.
Ich finde tatsächlich, sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil, was mir immer gefällt, ist, wenn eben so eine Rolle als Held oder Heldin ja in dem Fall, wenn sich das natürlich entwickelt. Und ich habe so weder beim ersten Alien als jetzt auch bei Aliens das Gefühl, dass das von jetzt auf gleich passiert, sondern das entwickelt sich einfach so organisch, wie du sagst. Am Anfang glaubt dir keiner, sie kann ja dann, wenn sie da diesen Frachtroboter da bedient, kann sie ja so die ersten Lorbeeren dann irgendwie ernten. Aber dann ist sie die Einzige, die klar denkt und sagt, okay, so und so machen wir das jetzt. Und das fügt sich so natürlich ein in diesen Film. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, ich finde auch. Und das einzige Versäumnis ist, dass sie ihre Katze zu Hause lässt. Also das finde ich immer noch nicht okay, dass der ganze Film und die Katze auskommt dann.
Wir müssen kurz an der Stelle über den Director's Cut reden, der Alan Ripley im Endeffekt noch einen anderen Motivationspunkt bietet.
Ja, da bin ich gespannt, weil das kann ich jetzt nicht.
Was tatsächlich komplett aus der Kinofassung rausgeschnitten worden ist, was aber im Director's Cut mit drin ist, ist, dass Alan Ripley Mutter war, als sie im ersten Teil auf der Nostromo gearbeitet hat.
Okay.
Und als sie aus dem Kälteschlaf aufwacht, 57 Jahre danach, erfährt sie eben, dass ihre Tochter nicht nur älter als sie geworden ist, sondern mittlerweile auch tot ist. Das heißt, Alan Ripley ist eine Mutter. Und deswegen kann sie auch sehr, sehr schnell mit dem Kind bonden, weil sie ja am Ende des Tages die Mutterrolle für die kleine Newt übernimmt. Und das, finde ich, ist ein schöner Aspekt, der viele Dinge noch mal ein bisschen besser erklärt oder auch viele Handlungsweisen von ihr noch mal so ein bisschen besser darstellt.
Ich habe generell Fragen, wie dieser Kälteschlaf funktioniert, aber gut, ich glaube, das werden wir uns nicht erklären können, das müssen wir einfach akzeptieren, nein, dass Leute nicht altern, während sie da schlafen, ist okay, nehme ich so, dafür liebe ich Sci-Fi zu sehr, um das zu hinterfragen, das kann ich so akzeptieren, aber ja, das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob ich es unbedingt braucht hätte, weil ich finde, das auch, funktioniert auch so, dass sie mit der Newt einfach bondet, einfach weil sie auch die Einzige ist, die ihr irgendwie glaubt, weil der Rest ja auch vom Anfang immer noch so ist, oh, Waffe und wir schießen auf alles. Aber ja, ist natürlich ein netter Hintergrund.
Was mir dabei einfach sehr, sehr gut gefällt, ist spätestens im Finale, wenn Ripley und Newt auf die Alien-Königin treffen. Mhm. Da gibt's eben so ein paar Momente dabei, dass sich einfach diese zwei Mütter gegenüberstehen, die eigentlich nichts anderes wollen, als ihre Kinder zu beschützen. und deswegen die Vorgehensweise der beiden auch so ist, wie sie dann im Film dargestellt wird. Ich finde, das ist so ein netter Twist und deswegen ist es einfach schön zu wissen, dass sie Mutter ist, weil mir das eben das noch so ein bisschen besser erklärt. So dieses, ich finde diese Szene so unfassbar stark, wenn sie mit dem Flammenwerfer vor der Königin steht, kurz einmal in die Luft schießt, dann auf die Eier hält und die Alien Queen dann auch ganz genau weiß, okay, das ist jetzt wirklich beschissen, ich muss meine Kinder zurückhalten. Und das finde ich ist so ein richtig, das ist so ein absolut famoser Moment, wie ich finde, der einfach auch zeigt, dass diese Xenomorphen einfach auch schlauer sind als einfach nur bloße Tiere oder bloße Biester.
Ja, absolut. Ich find generell cool, dass sie ja eindeutig Intelligenz beweisen, diese Viecher, und ja auch irgendwie Herdenverhalten zusammenarbeiten können und dadurch halt einfach noch einiges bedrohlicher werden, als wenn sie Einzeljäger wären.
Ja, und da gibt's zum Beispiel noch einen Punkt, der auch in der im Director's Cut etwas besser geklärt wird. Man fragt sich ja, wie die Aliens da drauf kommen oder warum sie im finalen Fight dann über die Decke kommen, also durch diese Deckenkonstruktion, die dort aufgebaut ist.
Ja.
Und im Director's Cut gibt es noch Szenen, wie die Marines automatische Waffen an den Toren oder an den Haupttüren postieren, wo dann die Aliens reinrennen und dann eben nach und nach kaputtgeschossen werden.
Mhm.
So, also in der Kinofassung gibt es da ja dann irgendwie eine 20- oder 30-Minuten-Sequenz, wo man die Xenomorphen nicht sieht, außer die Facehugger eben in diesem Raum.
Ja.
Und das wird im Director's Cut auch rausgenommen. Und da gibt's dann eben noch mal zwischendurch Szenen, wie die Aliens versuchen, in dieses Gebäude reinzukommen. Was dann eben auch zeigt, okay, das sind schlaue Wesen, die es erst an den Türen probieren. Okay, sie stellen fest, das klappt nicht. Und erst dann den Plan hegen, okay, wir versuchen es jetzt über die Deckenkonstruktion.
Ja, das ist cool, ja. Weil in der Kinofassung ist irgendwie so, ja, okay, sie schweißen da diese ganzen Zugänge zu, um da irgendwie Leute rauszuhalten, aber dann genau warum und wie sie es jetzt da über die Decke geschafft haben, erfährt man eigentlich, glaube ich, nicht so genau.
Nee,
außer
genau,
interessant zu sagen, dass sie auch actually halt problemlöse Skills haben und so. Und ja, anscheinend auch kommunizieren können und miteinander arbeiten können, dass nicht jeder einzeln dort reinrennt und niedergeschossen wird, sondern dass sie checken, oh, okay, da geht's nicht, wir gehen woanders hin.
Ja. Und das sind so zwei Sachen, die mir an der, am Director's Cut gut gefallen. Aber ich persönlich glaube, wenn man diese Information hat, wenn man weiß, okay, die Information mit der Mutter gibt es, dann gefällt mir die Kinofassung ein bisschen besser, weil sie doch ein bisschen flotter da noch ist, weil, wie gesagt, 137 Minuten ist auch schon erstmal lang.
Ja, das stimmt. Und also, der ist ja auch schon viel und schnell. Also teilweise in manchen Kämpfen sind da so viele Schnitte. Da weiß ich nicht, ob ich Schnitte pro Sekunde oder Sekunde pro Schnitt zählen soll. Weil das teilweise echt hart zerschnitten ist, vor allem in den Action-Sequenzen, wo sie bum, 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 links, rechts, vorne, hinten. Und dachte so, okay, vielleicht wäre ein bisschen atmen nicht verkehrt, aber das ist, glaube ich, auch einfach Camerons Stil, mit dem ich nicht ganz so klarkomme.
Ich weiß gar nicht, ob Cameron überhaupt noch mal einen Film gedreht hat, der, also diese ganze Actionsequenz, du hast vollkommen recht, gerade eben die erste, wenn du dann auch noch, dann hast du den Cut auf die Helmkameras, dann hast du auf einmal einen Cut auf Überwachungskamera, plötzlich hast du wieder normale
Kamera. Du hast dann auch 11 Leute, auf die du dich konzentrieren musst.
Genau, oder du hast diesen Bildschirm, wo du auf einmal dann nochmal vier hast, die dann da wegrennen und schreien und sowas. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob Cameron überhaupt noch in seinem Övre einen Film gemacht hat, der eine Actionsequenz hat, die ähnlich konzipiert ist. Ich glaube nämlich nicht.
Okay, das musst du mir sagen, dafür kenne ich zu wenig.
Ich glaube, er ist tatsächlich großer Fan davon, Action-Szenen so wirken zu lassen, wie sie sind. Ich behaupte mal, dieses zerschnittene ist einfach ein Stilmittel gewesen, wie er dann diese Panik unter den Marines machen wollte, weil das ist eigentlich nicht Cameron-like.
Okay. Ja, da muss ich dir jetzt vertrauen. Und wie gesagt, das fand ich halt manchmal teilweise echt anstrengend, da halt dann auch, vor allem weil dann das in Kombination mit, wie unspektakulär teilweise die Todes sind, hat es manchmal echt schwer gemacht, jetzt nachzuvollziehen, wer jetzt eigentlich wo ist und ob da jetzt der noch lebt oder nicht und wo wir eigentlich genau sind, weil es einfach so viel so schnell war und dann auch so einfach passiert, dass das manchmal schwer nachzuvollziehen war, vor allem eben in diesen Action-Sequenzen, wenn es dann schnell und viel wird.
Mhm. Wie hat er denn, also Cameron ist, glaube ich, ein Freund davon, starke Frauenfiguren zu schreiben. So, er hat ja nicht nur Sigourney Weaver oder Ellen Ripley jetzt, also mit Aliens 2 wirklich in die Riege der Action Queens erhoben. Ich meine Terminator mit Sarah Connor und du kennst Terminator 2 jetzt nicht.
Stimmt, ja.
Da ist sie eine ähnliche Figur. Wir haben ja noch Vasquez.
Ja.
Wie hat dir die Figur von Vasquez gefallen?
Abgesehen davon, dass sie auch von diesem Marine Corps ist und ich da, wie schon gesagt, generell alle an die Wand klatschen wollte, weil die alle auf die Nerven gegangen sind, jetzt unabhängig davon, welche Rolle sie im Endeffekt hatten, fand ich sie eigentlich noch nachvollziehbarsten. Keine Ahnung, sie hat einfach Bock, Leute ist falsch, auf Aliens zu schießen und musste sich halt auch wahrscheinlich irgendwie in dieser ganzen Männerwelt beweisen, weshalb sie wahrscheinlich auch so agiert, wie sie agiert. Aber ich finde sie an sich einen interessanten Charakter. Der ist aber halt auch nicht überlebt, deswegen werden wir ihn nie wieder sehen, aber okay.
Vielleicht noch mal zu dieser ganzen Truppe. Ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass manche davon ein bisschen nervig sind, vielleicht auch ein bisschen zu sehr ein Klischee ihrer selbst sind. Aber ich muss sagen, dass ich manche Charaktere, insbesondere Hicks, mochte ich sehr.
Ja, das wollte ich auch sagen. Also Hicks ist ja auch der Einzige, der irgendwas an Charakterentwicklung durchmacht in diesem Film. Weil er ja am Anfang von, wo ich ihn wirklich anstrengend auch fand, bis er dann, dass sich einsieht, dass, und wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe ist, warum der Rest irgendwann der Ripley vertraut und ihre Hilfe annimmt, weil er das irgendwann auch macht und ja auch irgendwie da dann die Leitung übernimmt und was weiß ich, also war er ja, glaube ich, der Ranghöchste danach war, nachdem ihr Colonel, was auch immer, gestorben ist. Und finde ich, dass er wirklich einer der ist, der tatsächlich dann eine Entwicklung durchmacht, um von diesem ganzen, oh, wir schießen auf alles und wir können alles umbringen hier und wir sind die Geilsten, wegkommt und tatsächlich Verantwortung übernimmt.
Wobei, das finde ich, hat der Hudson auch, also von Bill Paxton gespielt, der ja am Anfang auch sich dahingestellt hat und auch immer meinte, ja, er ist der Geilste, bis es dann zum ersten Angriff kommt und er dann wirklich einfach komplett durchdreht.
Ja, aber der hatte mit seinem Gejammer, hat er mich so abgefuckt die ganze Zeit. Also der jammert ja dann, also am Anfang ist er so, für die ersten 50 Minuten ist er so der Obergeilste und der mit den dicksten Armen und der mit der Beste und kann alles und weiß alles und überhaupt und außerdem. Und das sieht er einmal eins mit diesen Viechern. Und auf einmal, die restliche Zeit, ist er nur noch am Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi machen.
Da kann ich tatsächlich nicht objektiv bleiben. Ich bin großer Bill Paxton-Fan. Also ich finde den einfach super.
Ja, also er macht's ja auch gut. Er soll mich ja auch nerven. Das ist, glaube ich, ja auch Sinn und Zweck seines, wie er sich dann aufregt immer und immer alles hinterfragt und immer alles eben so weinerlich herkommt. Er soll mich ja auch nerven, dass passt schon so, wie es macht, aber es nervt mich halt trotzdem.
Im Übrigen, Fun Fact, Bill Paxton ist der Einzige, der von den drei großen Sci-Fi-Monstern oder Killern umgebracht worden ist. Wurde vom Terminator umgebracht, vom Alien und vom Predator.
Oh, naja, hat eine Karriere hinter sich, hä?
Ist geil. Viel zu früh von uns gegangen, leider. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Und ich finde eben diese Figur, ja, du hast recht. Also irgendwann nervt es natürlich dieses, keiner hilft uns und was machen wir jetzt und alle scheiße. Aber ich finde, es passt sehr, sehr gut. Und es spiegelt eben, glaube ich, auch das wieder, was Cameron zeigen wollte. Weil ich glaube, am Ende geht es ihm, also so plump man diesen Film auch finden kann, wenn man sich jetzt nur auf die Action-Szenen bezieht, ich glaube schon, dass es eine Kritik an dem Ganzen ist. Dass es auch so, vielleicht so ein bisschen so Kriegstraumata wieder hervorruft. Einfach um zu sagen, pass auf, ihr glaubt, ihr seid die Geilsten. Aber wenn es euch dann an den Kragen geht, dann seid ihr so klein mit Hut.
Ja, also ich kann verstehen, woher der Gedanke kommt, aber jetzt Alien als Antikriegsfilm zu bezeichnen, finde ich schwierig.
ich glaube, das wäre zu weit gegriffen, aber ich glaube doch schon, dass zumindest dass das Drehbuch eine Dekonstruktion des Ganzen sein wollte. Zumindest auf sehr, sehr einfacher Ebene. Ne? Also, dass die Starken dann eben alle dezimiert werden und schlussendlich die drüber nachdenken, also Al Ripley in erster Linie, die ihren Mut zusammennimmt, aber auch eben mit Köpfchen an die Sache rangeht, dass die dann gewinnt und eben nicht die, die die dicksten Wummen haben.
Ja, wobei es im Endeffekt ja trotzdem wieder darauf hinausläuft, dass sie mit Waffen durchrennt und alles niederbrennt.
Ja, also es ist definitiv kein Antikriegsfilm, da hast du vollkommen recht. Aber ich will mich einfach an diesen Gedanken gewöhnen, dass Aliens zumindest ein bisschen mehr ist als ein plumper Actionfilm. Und davon bin ich fest überzeugt.
Okay, ich lass dir das mal so.
Ja, lass mir das.
Aber ja, also ich muss auch sagen, also weil wir gerade bei Hicks und so waren, diese Beziehung zwischen Ripley und Hicks finde ich spannend. Vor allem, wie schnell er ihr dann doch vertraut und dann so meint, yo, mach halt einfach mal. Ich hatte kurz die Befürchtung oder länger die Befürchtung, dass sie mir da jetzt noch so eine Romanze reindrücken zwischen den beiden, ne? Und dass da jetzt irgendwie noch, bevor er dann heldenhaft drauf geht, sie da irgendwie doch noch Gefühle für entwickelt oder was immer. Ich bin froh, dass mir das ersparen blieb, weil das hätte ich gar nicht geil gefunden, ne? Und da muss ich sagen, dass ich die Beziehung zwischen den beiden, die sie da durch den Film ecken haben und auch wie sie die entwickelt, die fand ich schön. Das fand ich schön, wie sie das entwickelt hat und auf was hinausläuft alles.
Es ist einfach eine schöne Dynamik, ne? Und es entwickelt sich eben sehr, sehr organisch.
Ja, absolut. Und das muss ich sagen, das funktioniert für mich. Die zwei funktionieren für mich tatsächlich und auch Ripley und Newt funktionieren für mich. Ja, dieser Burke, dass der dann nach daherkommt und alle für Geld umbringen will und eigentlich vorhat, Leute Alien-Eier, also dass Leute Alien-Eier tragen, der also diese reinschmuggeln kann auf die Erde. Okay, gut, was auch immer, da war ich so, okay, der Plot musste anscheinend sein, weil der Film noch nicht lang genug war oder so, keine Ahnung. Aber ja, ich finde, die drei, also Newt, Ripley und Hicks haben für mich am besten funktioniert von allen.
Ja, ich glaube, diese Idee mit Carter Burke ist so ein bisschen, das zieht sich, so viel kann ich spoilern, das zieht sich durch die komplette Alien-Reihe. Auch in Teil 3 und selbst in Teil 4 geht's am Ende ja nur darum, dieses Wesen dann irgendwie auszunutzen und um damit Geld zu machen.
Ja, ich verstehe schon irgendwie, dass es, also da geht's ja auch ganz am Anfang drum, wie sie dann eben aus dem Kälteschlaf kommt und das Einzige, dann muss sie eben in diesem, was ist das, Board of Directors oder was auch immer, und erzählt dann ihre Geschichte immer und immer wieder und es glaubt ihr halt keiner. Und das Einzige, was diese Männer dort beanstanden können, da geht's auch nicht darum, dass sie irgendwie 7 Leute oder Menschenleben verloren haben. Und was auch immer so das Einzige, was ihnen wichtig ist, ist, dass sie halt das Raumschiff in die Luft gejagt hat und dass sie einen Millionen, Milliarden Dollar Schaden haben daran. Und das ist ja auch der Grund, der einzige Grund, weil ich das verstanden habe, warum sie dann ihr Offizierstatus verliert, weil sie halt laut diesen Männern in diesem Raum das Raumschiff unnötigerweise in die Luft gejagt hat, weil halt ein fucking Alien da drinnen war und sie da halt versucht hat zu überleben. Und dass sie das dann weiterspinnen auf diesen Charakter von Burke, der dann auch nur auf das Geld aus ist. Und da hat man im ersten ja auch schon, wo der, wie heißt der Android im ersten?
Ash.
Ash, genau. Der ja auch nur die Aufgabe hat, die Crew ist ja eigentlich egal. Und er soll nur das, wenn es was gibt, das Viech zurückbringen. Und dass den ganzen, diese ganzen Organisation oder ich will es da und Allianz nennen, weil das aus Firefly ist und wie diese Allianz-Vibes geben. Ich weiß nicht, wie sie genau heißen. Da war auch nur Firma oder so, oder?
Ja, die Weyland-Yutani Company.
Ja, genau. Dass die nur auf Geld aus sind, in diesem Menschenleben egal sind, weiß man ja eigentlich von Anfang an, weiß man es halt am ersten im Prinzip. Dass sie das jetzt auch noch so wirklich in einen Charakter gegossen haben, wo sie wirklich so sagen, yo, das ist so dieser alles, für was diese Firma steht und der will nur Geld und diesem Menschenleben auch egal, ist dann schon ein bisschen plump mit allem. Aber ja, ich meine, anscheinend durfte er seinen Handlungsstrang ja auch nie wirklich fertig ausspielen. Wer weiß, was sie da noch gemacht hätten, wenn der tatsächlich alles bekommen hätte an Story, was er bekommen hätte sollen.
Ja, ich finde auch, also mich nervt sowas eigentlich immer. Mir reicht das eigentlich, also die Xenomorphen sind für mich Gefahr genug. Ich muss nicht irgendwie einen intern haben.
Ja, verstehe ich, ja.
Hier bei Aliens finde ich es ganz gut, dass sie ab dem Moment, wo es mich fast genervt hätte, dass das auch einfach dann vergessen worden ist. So, es gibt ja eben dann diese phänomenale Sequenz in diesem Raum, wo dann die beiden Facehugger auf Ripley und Newt losgelassen werden. Und dann wird er ja schon zur Rede gestellt und dann darf er erzählen so, ja, hier und die Company und Geld und das stimmt ja alles nicht und oh. Und dann dachte ich, oh, jetzt labert bitte nicht weiter. Und schwuppdiwupp, schwuppdiwupp kommen die Xenomorphen wieder. Also ist ein Punkt, der mir auch nicht ganz so gut gefällt. Ich kann aber wirklich zu 100% drüber hinwegsehen, weil das keine 5 Minuten des Films irgendwie beansprucht. Und deswegen komme ich damit ganz gut klar, bin aber bei dir, der Punkt ist vielleicht unglücklich, aber glaube ich, zieht sich einfach durch die komplette Reihe, ist wohl so ein, ist einfach so ein Ding, was sie weiterführen wollen.
Ja, ich glaube, es geht dann auch, also, wie gesagt, es geht dann wahrscheinlich auch viel darum, dass sie halt immer irgendwie, egal ob es durch den Ash oder durch den Burke, halt immer irgendwer, auch wenn beim Ash es noch nachvollziehbar ist, weil halt einfach ein Androide war, das heißt, ja, bei ihm ist es halt so, wenn das sein Befehl ist, macht er den halt meistens. Aber dass es halt immer irgendwie die Gefahr aufrechterhält, dass irgendwer, dass sich dumm genug ist, so ein Viech auf willig auf ein Raumschiff zu lassen oder mitzunehmen oder was auch immer. Und natürlich kann man damit halt spielen, dass, wenn sie dann sich in Sicherheit wägen, oh, da ist doch noch wer, da hat doch noch was mitgenommen und so. Aber ja, hätte ich es auch nicht braucht.
Aber lass uns mal beim Thema Androiden bleiben. Wir haben ja dieses Mal auch wieder einen dabei, und zwar Bishop.
Ja, genau.
Gefällt mir auch sehr, sehr gut, dass Bishop eigentlich genau das Gegenstück zu Ash ist.
Du meinst, weil er sich aufopfert und sagt, er macht das dann? Also, und auf diesen.
Also alles, alles. Also er lässt sich ja von der, er lässt sich ja nicht beirren, dass es einfach eine dumme Idee ist. Wir haben nicht wieder diesen Handlungsplot, dass er dann auch dieses Viech dann mitnehmen möchte.
Ja, das stimmt, ja.
Er ist aufopferungsvoll. Er ist für einen Androiden, wenn man das so sagen kann, verständnisvoll. Und wir haben, glücklicherweise bleibt er ja auch dieser nette Typ. So, beim ersten Alien ist es ja so, dass Ash ja, ich fand den schon immer ein bisschen reservierter. aber hier mit Bishop haben wir eigentlich einen netten Androiden. Und was eben sehr, sehr schön ist, dass es nicht kaputt gemacht wird. Dass eben nicht noch gesagt wird, haha, Plot-Twist, Bishop ist eigentlich der Böse oder so. Ja. Dass wirklich gesagt wird, nein, er macht das jetzt und er geht in diesen Tunnel rein und er kümmert sich darum, weil kein anderer dafür qualifiziert genug ist. Und das finde ich nett, dass da auch wirklich zugesehen worden ist, dass wir nicht eine Reproduktion des ersten Teils haben, sondern dass wir hier im Endeffekt eine komplett andere Figur als Androiden haben als Ash im ersten.
Ja, aber was ich der Film lassen muss, er hat es tatsächlich geschafft, dass ich dem Bishop, ich weiß nicht, ob das einfach wegen Ash ist oder weil er auch manchmal vielleicht für uns irrational handelt, aber da es doch eigentlich im Ende rational ist, dass er mir trotzdem immer so ein bisschen suspekt war, bis zum Ende hin, bis man dann tatsächlich checkt, okay, er ist ein Guter und er will denen nichts Böses. Aber der Film hat es trotzdem immer geschafft, dass ich dem Bishop immer so, weil bei allen anderen ist es irgendwie so von Anfang an klar oder ziemlich schnell klar, was ihre Genesis ist. Selbst im Burke weiß man ziemlich schnell, okay, der ist einfach ein absolutes Arschloch. Und bei ihm war es immer so, machst du das jetzt nur, weil du musst oder weil du willst oder bist du tatsächlich so oder kommt da nochmal was? Vor allem, weil es auch so lang überlebt im Endeffekt.
Ich glaube, das kommt einfach daher, weil wir ja Sigourney Weaver bzw. Ellen Ripley glaubt ihm ja von bis zum Ende nicht.
Ja, verständlicherweise.
So, sie ist ja die ganze Zeit misstrauisch. Und ich glaube, das spiegelt sich eben auch so ein bisschen auf den Zuschauer wieder. Dass wir eben dieses Ungewisse einfach mitnehmen und sagen, ja, okay, wir kennen es doch aus dem ersten, wir wissen doch, was passiert, sind wir doch ehrlich.
Ja, das kann sein, ja.
Und deswegen, also auch da eben, dass sich bewusst dafür entschieden worden ist, alles gänzlich anders als im ersten zu machen, ist für mich einfach dieser große Pluspunkt dabei. Was ihn dann eben auch von anderen Fortsetzungen dann abhebt. Also zum Beispiel Teil 3 ist wie Teil 1, muss man einfach sagen. Und Teil 4 ist wie Teil 2. Also da, es wird immer ein bisschen was anderes gemacht. Es gibt neue Elemente da drin, interessante Plot-Elemente. Aber am Ende schaffen es nur Alien 1 und 2 so komplett unterschiedlich zu sein innerhalb dieser Alien-Reihe. Und sind wir ehrlich, Alien Romulus ist auch wie Alien 1.
Das stimmt. Auch wenn ich bei, also wie gesagt, ich hatte mit Romulus auch mal Spaß. Aber da diese Viecher am Schluss, also was ich immer sie da gesoffen haben, sie die entwickelt haben, schwierig.
Ist eine Anspielung auf Prometheus.
Ja, ja, okay, soweit bin ich noch nicht.
Ja. lass uns über das Design sprechen.
Ja.
Ich finde, die Aliens sehen einfach absolut fantastisch aus.
Ja, und aber das CGI schaut echt grauenvoll aus.
Moment mal. Ich glaube 1986 CGI.
Also
ich glaube, es gibt Matte Paintings und es gibt eben diese
also ein paar also von Beispiel den Sachen, von Explosionen schauen, also haben zumindest nach Computer ausgeschaut. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach ganz, ganz schlechte Special Effects.
Also ich glaube einfach, die praktischen Effekte, die überwiegen einfach, weil die sind fantastisch. Ja, das ist alles schleimig, alles.
Es gibt diese Flugszenen und die schauen echt nicht geil aus.
Nein. das ist aber eher dem Alter geschuldet. Also darüber kann ich locker hinwegsehen, weil der Film hat eben auch seine Jahre auf dem Buckel. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ja, aber halt, es fällt halt auf im Kontrast mit, wie gut die Aliens immer noch ausschauen zum Beispiel. Ich muss wirklich sagen, diese ganzen Figuren und alles, diese Aliens, die Monster, alle diese Facehugger und so, die schauen ja echt alle verdammt gut aus. Und ja. Im Kontrast zu, wenn dann diese Flugszenen zum Beispiel kommen, die einfach grauenvoll ausschauen, fällt es einfach viel mehr auf, wenn alles so scheiße ausschauen wird, glaube ich.
tatsächlich Oscar für bestes Visual Effects.
Ja, also das mit diesen, für die Aliens, so kann ich das auch verstehen, weil die schauen halt einfach verdammt geil aus.
Ja, und es gibt, ich weiß nicht, ob du, wenn du irgendwann mal ein Making-of davon siehst, wir haben irgendwie bisher so ein bisschen die Alien Queen außen vor gelassen. Der hat einfach ein Modell dieser Königin in Originalgröße gebaut.
Das ist Dedication, ja.
Und dann sieht man die dann teilweise, wie sie dann auf Rollen auf dem Parkplatz vor dem Studio dann rumgefahren wird. Und weil sie eben gucken wollten, wie wirkt das Ganze, wie sieht das Ganze aus, können wir das vernünftig umsetzen. Und alleine, was da eben an Puppenarbeit gemacht worden ist. Und ich finde das so toll. Also ich kann mich bis heute daran nicht satt sehen.
Und nein, das verstehe ich.
Auch wenn jetzt natürlich dann Filme wie, was weiß ich, Pacific Rim das Finale eventuell ein bisschen lahm wirken lassen. Ich finde diesen Kampf, wenn Alan Ripley gegen die Königin kämpft in ihrem Frachtroboter da, ich finde das so toll.
Ganz ehrlich, ich habe den Film zwar nie gesehen, ich kenne nur die Poster, aber irgendwie hat mich das an Bumblebee erinnert. Ich glaube, es ist einfach die Farbkombo von ihrem da Exoskelett, was immer das dann ist, aber da war irgendwie so, hat mein Hirn das irgendwie mit Bumblebee assoziiert.
Aber dieser ganze Kampf mit dem Exoskelett, ich finde es wirklich
fantastisch. Ja, der ist schon geil, ja.
Ne, und eben, also, man darf eins nicht vergessen, wir kriegen natürlich da keine CGI-Schlacht oder ähnliches zwischen den beiden, aber eben, wenn man sich bedenkt, dass das eben alles in irgendeiner Art und Weise gebaut worden ist oder mit Miniaturen gearbeitet worden ist und so, geht bei mir immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich dann einfach so fantastische Effekte sehe, die ja auch bis heute noch funktionieren, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also ich finde auch, wie gesagt, ich finde alles, was wirklich haptisch ist oder was sie viel verbaut haben, also wie gesagt, eben allen voran die Aliens und auch die Alien-Königin, aber jetzt egal, wann sie auch immer sie auf die Aliens treffen, das schaut immer bedrohlich aus, das schaut immer gut aus im Sinne von dass man da tatsächlich sieht und versteht, warum man Angst vor diesem Ding hat, weil es keine Ahnung, Computerklecks oder sonst irgendwas ist, was man nicht identifizieren kann, sondern immer noch haptisch gut ausschaut. Und ja, dann finde ich es umso komischer, warum viele andere Sachen im Film nicht mehr so gut ausschauen. Aber ja, irgendwo muss das Budget ja hingegangen sein.
Ja, auch wie sie da Bishop auseinander nimmt, die Queen. Also ein fantastischer Effekt. Ich fand das, damals mit 10 fand ich's geil. Und hat eigentlich heute ein bisschen nichts irgendwie an Faszination verloren. Und ja, es ist ein Filmfehler. Du siehst ja einmal dieses Raumschiff, wie es nach oben fliegt. Da ist die Königin nicht dran. Dass sie dann später da dran hängt, beziehungsweise rauskommt, das passt nicht so ganz. Aber fuck,
ich habe es auf Schatten geschoben, aber okay.
Ja gut, wir schieben es einfach auf Schatten. Ich habe mich auch gefragt, wie das Alien in den Flieger kommen konnte.
Ja, abgesetzt
hat.
Ja genau, du meinst, also das diese Shuttle, was sie runterbringt auf dem Planeten.
Genau.
Ja, das habe ich auch gefragt, wie das Viech darauf kommen ist. Weil die haben wirklich nur auf, raus und aber vielleicht in dem Zeitraum, aber dann hätten das doch irgendwie auch die anderen Leute angriffen da unten, das habe ich nicht verstanden, wie das da reinkommt.
Aber da merke ich wieder, wie gut dieser Film funktioniert, weil das wäre jetzt ein Punkt, wo ich dann sagen würde, okay, das passt überhaupt gar nicht. Aber es ist mir da vollkommen egal. Ich nehme das einfach als gegeben hin und sage, ja, das wird wahrscheinlich genauso sein.
So. Lüftungsschlitze.
Ja, irgendwie wird das passen, weil ich bei dem Film auch gar nicht suchen möchte. Also da kann ich natürlich nur von mir reden und vielleicht auch mit meiner nostalgischen Verklärtheit, aber ich muss da jetzt nicht Nitpicking betreiben und sagen, ja, aber und hier. Das ist für mich so ein wirklich rundes Paket, wo ich sowas dann auch einfach hinnehme und mir denke, ja, dann hat sich die Königin irgendwie dann da doch drin versteckt oder was, ich habe keine Ahnung.
Ja, das ist ja auch schön, so, das kann ich auch verstehen, ich will sie auch gar nicht kaputt machen. Das ist ja auch cool oder schön, so, wenn man so Filme schauen kann, sich da so voll drauf einlassen kann, das habe ich ja auch bei 2, also ich finde ja auch Speed richtig geil und wenn ich damit anfange, mit Physik oder was da tatsächlich möglich wäre, würde ich man ja auch nur kaputt machen, weil, seien wir uns mal ehrlich,
großes Herz
der Bus Speed, springt da nicht drüber. Ja, genau. Aber es ist ja auch komplett egal. Und solange man sich dafür faszinieren und begeistern kann, ist es ja auch schön. Und ob das Alien da jetzt sinnvoll in dieses Raumschiff kommen kann, ey, wenn es dir Spaß macht, dann ist es ja auch scheißegal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht.
Ich hab irgendwann mal, als ich Speed nochmal gesehen habe, habe ich mal geguckt, wie schnell eigentlich 50 Meilen die Stunde sind. Und hab mir dann auch gedacht, nein, der Bus fährt nicht kontinuierlich 96 km/h. Das tut er einfach nicht.
Es gibt eine sehr, sehr gute Mythbusters-Folge, wo sie so ein paar Speed-Mythen versuchen nachzumachen. Also das eben mit dem über diese Gap springen und auch das, wo sie dann das Gewicht im Bus verlagern und alle auf eine Seite sich hauen, dass sie in der Kurve nicht umfallen. Und noch irgendeinen. Ich glaube, alle Mythen, die sie probieren in dieser Folge, funktionieren nicht so, wie sie im Film sind. Aber scheißegal.
Daran merkst du aber, dass sich ein Film unterhält, wenn in diesem Filmkosmos selber das irgendwie okay ist.
Genau, ja.
Und du das dann auch nicht groß hinterfragst, dann ist es doch vollkommen egal. Und sind wir mal ganz ehrlich, so richtig erklärt mir, also der Film, der versucht mir ja nicht klarzumachen, ja okay, das ist jetzt die reale Welt, wo das alles passiert oder dass das alles so klappt, wie man sich das da, wie es da gezeigt wird, sondern es ist schon klar, ey komm, wir sind hier immer noch in einem Sci-Fi-Action-Streifen mit Aliens. Das kannst du auch einfach mal so hinnehmen.
Ja, also ich finde, es muss in der Welt an sich schlüssig sein. Sobald eine Welt sich selber aufgibt, finde ich es immer schwierig. Aber solange es in der Welt, die sie mir da etablieren, schlüssig ist, nehme ich solche Sachen dann auch hin.
Es fragt ja auch keiner. Ich glaube, ein Alien spuckt ja den Drake, also den guten Freund davon, Vasquez, an. Wenn die doch Säure spucken können. Können die ohne Probleme durch die Türen kommen, weil die dann einfach da drauf spucken und die Säure da durchgeht. Yeah. Aber wie gesagt, ich hinterfrage das einfach nicht, weil das einfach, das ist vollkommen egal. So, ich werde einfach mit geilen Bildern zugeballert und bekomme einfach einen Film geboten, der mich 140 Minuten lang eigentlich komplett unterhält. Er hält die Spannung oben und ich wüsste tatsächlich nicht, was ich an dem Film ändern wollen würde. Wüsste ich nicht.
Ich hätte bei denen, aber.
Hau raus. Deswegen habe ich da hingeleitet.
Also, wie gesagt, das sind hauptsächlich die Punkte, die ich eh schon angesprochen habe. Also, ich würde diese ganzen Marienkorb-Charaktere ein bisschen zurücknehmen, damit sie mich nicht mehr ganz so nerven und ich mich nicht ständig so aufregen muss. Und auch den Hudson, dass er nicht immer nur dann am Meckern ist, dass ich da auch mal atmen kann. Und ja, Also er ist manchmal einfach ein bisschen zu schnell in seinen Action-Sequenzen, zu viel zerschnitten, zu viel links, rechts, da, mal da. Das ein bisschen zurücknehmen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, ich meine das auch gar nicht böse oder irgendwie. Mir ist auch nicht egal, der Film, ich bin einfach so komplett in der Mitte bei dem. Es ist so, es gibt jetzt nichts, was mich komplett stört, dass es mich komplett raushört, wo ich sage, das geht gar nicht. Und deswegen finde ich den absolut scheiße. Es ist aber auch nicht so, dass ich sage, das ist ein Meisterwerk und das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ich stehe da so irgendwo in der Mitte, es gibt Sachen, die gefallen mir, Sachen, die fand ich nicht so geil. Und ja, so ist gleich mein Fazit über diesen Film. So irgendwo in der Mitte halt.
Ey, ganz ehrlich, ich finde ja, also es gab eigentlich, das ist ähnlich wie bei Stirb langsam, welchen Teil der Urtrilogie findet man am besten? Ich glaube, so ist es bei Alien 1 und Alien 2 eben genauso. So, man muss sich eben überlegen, welcher Typ bin ich? Bin ich eher derjenige, der auf den Sci-Fi-Horror steht? Bin ich eher derjenige, der auf den Sci-Fi-Actioner steht?
Und, ja, aber ich kann halt auch mit Sci-Fi-Action viel anfangen und bin ja eigentlich nicht so der Horror-Fan, aber irgendwas funktioniert bei mir bei Alien 1 einfach absolut, dass ich den so gut finde, wie ich ihn finde, und das reizt mich am zweiten jetzt nicht ganz so. Vielleicht es kann auch leicht sein, dass es einfach auch wenn jetzt, wie du meinst, nicht so Camerons typischer Stil ist, aber dass es immer noch irgendwas ist an seiner Art der Inszenierung, wie er Regie führt, dass mich halt nicht so packt, wie wenn es Ridley Scott macht.
Ja, okay. Ich merke, wir kommen so langsam zum Ende, aber ich habe noch eine wichtige Frage, und da finde ich es sehr, sehr gut, dass ich dich eben als Gast habe und nicht jemanden, der diesen Film ähnlich abfeiert. Ist Alien eher ein Jungsfilm oder funktioniert er eben auch als feministischer Film wegen den Frauenfiguren?
Boah. Geil, oder? Okay.
Wo habe ich die denn jetzt hergezaubert, diese Frage?
Also Jungsfilm finde ich generell mal schwierig, weil Film ist einfach Film, egal für wen.
Du weißt, wie ich das meine. Ich versuche jetzt hier nicht irgendwie einen Film in eine Richtung zu drücken.
Ja.
Es geht mir einfach mehr darum, man kann schon, es gibt ja Filme, die, glaube ich, eher auf ein männliches Publikum gelegt werden oder für ein männliches Publikum gedreht werden, und Filme, die vielleicht dann eher für ein anderes Publikum oder für ein weibliches Publikum oder ein diverseres Publikum gedreht werden.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich weiß nicht, ob das ein feministischer Film ist, würde ich jetzt. Damit habe ich zu wenig mit Alien auseinandergesetzt, um das jetzt beantworten zu können, glaube ich. Klar, es ist cool, dass es Ripley als Hauptcharakter gibt. Es ist cool, dass sie einen weiblichen Hauptcharakter haben. Ja, was ich auch schon vorher angesprochen habe, dass sie halt im Prinzip für verrückt erklärt wird von einem Raum voller Männer, denen nur das Wichtigste ist, dass das Geld weg ist, anstatt dem Menschenleben. Und die dann wieder aber angerochen kommen irgendwie, nachdem die Verbindung doch wieder abbrochen ist mit der Kolonie und sie dann den Tag retten muss. Ja, ey, told you so, aber gut. Zeigt auch mal wieder, dass es nicht ganz so einfach ist, sich da durchzusetzen, wenn man einfach als, ja, vielleicht doch dann wieder als hysterisch oder was auch immer abgeschrieben wird, weil kann ja nicht so schlimm gewesen sein und sie soll sich mal nicht so anstellen. Und das hört man ja auch leider ziemlich oft so, wenn Frauen irgendwelche auch in Gefahren aufmerksam machen oder irgendwelche Probleme ansprechen. Also das zeigt er eigentlich schon ziemlich gut, und klar ist er dann Ende hinaus versöhnlich, da, also im Sinne damit, dass sie ja im Prinzip die Leitung über diesen ganzen Marienkorb übernimmt und die ja dann vor allem durch den Hicks halt auch vertrauen und sie akzeptieren, dass es sich davor zuerst beweisen muss und das alles, ja, ich weiß nicht, aber feministischer Film, ja, wie gesagt, damit habe ich mich zu wenig damit beschäftigt.
Ich glaube, feministischer Film, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich finde es sehr, sehr gut, dass der Film eben den Erfolg und den Respekt bekommen hat mit einer weiblichen Actionheldin Mitte der 80er Jahre, weil, denken wir zurück, wir hatten Schwarzenegger, wir hatten Stallone. Das waren die Typen, die für Action standen. Und wir hatten eben diese durchgestählten Männer. Das müsste so die Zeit von Commando oder auch von Rambo 2 gewesen sein. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön,
dass ich habe letztens Cliffhanger geschaut. Das war auch nur Testosteron. Das war grauenvoll. Ja, egal, weiter geht's.
Da kommen wir nicht zusammen. Ich fand Cliffhanger wirklich toll.
Ja, das
ich weiß nicht, ob ich mit dir wirklich Terminator 2 besprechen soll.
Allein für mein Vergnügen, ja, bitte.
Ja. Mir gefällt es einfach, dass sich das durchgesetzt hat. Sigourney Weaver hat die zweithöchste Summe für den Film bekommen, die je eine Schauspielerin bekommen hat. Tatsächlich. Mit 1 Million.
Und das sind halt trotzdem Zahlen, die Schauspieler im Schlaf machen.
Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aber ich finde eben der Weg, der dort geebnet worden ist, gefällt mir einfach ganz gut, und es freut mich einfach, dass ich das durchsetzte. Und ich meine, mit den anderen Teilen, Ripley wird auf jeden Fall in Teil 3 und Teil 4 immer noch die Hauptbesetzung sein und immer noch die Badass-Rolle verkörpern, die sie in Teil 2 verkörpert. Und ich find's eigentlich ganz gut. Und wenn du, ich glaube, wenn man mir Mitte der 80er Jahre gesagt hätte, ja, wir machen hier einen Actionfilm, aber eigentlich ist die Actionheld, also ist es eine Actionheldin, und da hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Ja,
und deswegen also, freut es mich eigentlich umso mehr, dass es dann in irgendeiner Art und Weise dann auch geklappt hat.
Ich finde absolut gut, dass sie die, wie gesagt, dass die Hauptfigur sind, dass es funktioniert, und das macht mich einfach glücklich. Und ich habe es schon oft genug in diesem Cast gesagt, aber ich finde sie halt auch einen coolen Charakter.
Ja.
Und deswegen nur Liebe für Ripley.
Auch wenn du jetzt nicht der Riesenfan von Alien bist oder von Aliens bist, würdest du denn sagen, dass der Film erstens heute noch funktioniert, und kannst du, obwohl es dir nicht so gut gefallen hat, verstehen, warum der Großteil eigentlich großer Fan von Aliens ist und dass er eben diesen Kultstatus hat, den er besitzt?
Also, er funktioniert heute schon noch, wie gesagt, bis vielleicht auf ein paar Effekte, die jetzt nicht ganz so gut gealtert sind, aber jetzt so als wir rennen da jetzt rein und schießen auf Sachen, die wir nicht kennen, Film, funktioniert der natürlich schon, weil da jetzt auch, wenn wir sich ehrlich sind, die Story nicht so komplex ist und die Story auch eigentlich zeitlos ist mit den Sachen, die passiert. Ich kann verstehen, warum Leute den gut finden. Ich kann nicht verstehen, warum Leute den besser finden als Teil 1.
Okay. Bevor du mich abstrafst, bei mir ist es immer stimmungsabhängig, ob ich Teil 1 oder Teil 2 besser finde.
Ja, okay, das kann ich respektieren, glaube ich.
Aber tatsächlich, ich habe mir jetzt im Zuge dessen, als ich den zweiten Teil geguckt habe, auch noch Teil 3 angeguckt. Und ich habe festgestellt, dass mein Stammkino, glaube ich, im April Teil 1 nochmal im Kino zeigt. Und ich glaube, ich habe mir Bock, ich habe ihn schon im Kino gesehen, tatsächlich.
Ich nicht. Alien im Kino wäre mal geil, das würde ich gerne machen.
Pass auf. Ich war, glaube ich, 18 oder so. Da war in einem Kino, wurde ein Halloween-Programm angeboten. Da musste ich mich entscheiden, gehe ich auf eine Halloween-Party oder mache ich ein Double Feature im Kino. Und das Double Feature beinhaltete Alien, den Director's Cut und das Ding aus einer anderen Welt.
Oh, und Party dir, dass du bist, hast du natürlich den Double Feature im Kino gemacht.
Ja, natürlich bin ich direkt ins... ich habe mich, glaube ich, danach bei der Halloween-Party noch absetzen lassen, aber ich konnte mir die beiden Filme im Kino nicht entgehen. Also ich hatte schon die Möglichkeit, Alien 1 im Kino zu gucken, und ich glaube, ich werde es einfach nochmal wahrnehmen, weil den ersten liebe ich, den zweiten liebe ich, und passt einfach. Ich mag dieses Wesen einfach.
Ja, mein Kino da zeigt auch jeden Montag oder meisten Montage immer irgendwelche Classics. Das heißt, vielleicht habe ich ja Glück und Alien kommt auch irgendwann noch.
Ich hoffe jetzt, dass die nach dieser Saison, also nach diesem Quartal, wo sie jetzt die nächsten Filme angekündigt haben, vielleicht nochmal Alien 2 ins Kino bringen. Und ja, dann sitze ich auch in Alien 2.
Ja, das habe ich fast befürchtet. Naja.
Ich glaube, an der Stelle, wir hätten, glaube ich, noch stundenlang weitersprechen können. Alleine die Produktionsgeschichte zu dem Film ist endlos lang. Es freut mich aber, dass wir eine Gesprächsbasis gefunden haben, die vielleicht nicht nur auf große Liebe für den Film oder die nicht nur große Liebe für den Film dann hatte, weil es ist einfach mal schön, auch von meiner Seite aus mal zu hören, okay, was funktioniert wirklich nicht? Und tatsächlich kann ich das meiste, was du ansprichst, verstehen. Ich will nicht sagen, dass ich alles genauso sehe, aber ich glaube, ich verstehe alles.
Ja, erstmal ganz genau. Ich kann auch verstehen, wie gesagt, warum man den gut findet und du den gut findest. Im Gegensatz zu Titanic, wo ich halt so gar kein Verständnis für den Großteil hatte, kann ich bei dem Film tatsächlich verstehen, warum man Spaß dran hat. Und ich hatte ja auch teilweise meinen Spaß dran. Ich kann auch verstehen, warum man den absolut gut findet. Hat einfach nicht so gezündet wie bei dir. Aber das ist ja auch okay.
Das ist aber auch okay. Es geht ja hier nicht darum, dass wir einer Meinung sind.
Dass wir auch Vater.
das stimmt. Wo kann man dich denn noch hören? Erzähl doch mal.
Ja, also ich habe mit Paul, der glaube ich auch schon bei Fight Club bei dir war für die Movie Versions.
Ja, wir hatten Fight Club.
Den Podcast In the Mood for Movie, da könnt ihr gerne reinhören, würde uns sehr freuen. Ansonsten auch beim Telestammtisch immer wieder.
Mir war es eine Riesenfreude, mit dir zu quatschen. Es hat mir richtig auch viel Spaß gemacht.
Ja.
Nicht nur die Sichtung, sondern auch das Gespräch über diesen Film.
Das ist freundlich, mir auch.
Kann mich bei dir nur bedanken. bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Wenn ihr die Möglichkeit habt, liked uns gerne, lasst mal einen Kommentar da. Hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen? Und ich glaube, wir beide müssen darüber sprechen, dass wir vielleicht nochmal einen neuen Termin machen sollten.
Oh, muss ich Terminator 2 schauen, Alter? Ich hasse
das Leben. Du würdest mir so eine Freude machen. Also, du kannst überlegen. Wir besprechen das gleich mal. Aber wenn du Bock hast, ich würde dich sehr, sehr gerne wieder einladen. Das war mir eine große Freude.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich komme gerne wieder.
Bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Und mir bleibt nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und die letzten Worte gehören natürlich wie immer meinem Gast. Bis dahin sage ich bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.
Von mir auch. Bis anscheinend zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.
また次の機会にお会いしましょう。ムービーバージンズツアイ。